Wir sind von Gott geschaffen und geliebt zur Gemeinschaft und zum Dienst für eine ewige Zukunft mit Jesus. Das ist auch der Grund, warum ich mich heute festlich angelegt habe. Weil etwas auf uns wartet, was wir uns nicht vorstellen können. Eine Zukunft, die unvorstellbar ist. Was bewegt uns, wenn wir an die Zukunft denken? Der amerikanische Präsident hat diese Woche etwas gemacht, was fast alle Präsidenten vor ihm gesagt haben mit Wort, aber nie hat es jemand gewagt auszusprechen. Alle haben sich bekennt mit Wort zu Jerusalem als Hauptstadt von Israel. Der jetzige Präsident hat es ausgerufen. Und ich habe den Eindruck, dass der Zeiger der Weltuhr ein riesen Schritt vorgerückt ist durch das, was da ausgesprochen worden ist und was ausgelöst worden ist. Die Bibel sagt uns, dass Jerusalem nicht nur die Hauptstadt von Israel ist, sondern dass Jerusalem das Zentrum der Welt werden wird. Das können wir uns auch noch nicht vorstellen, aber wir spüren seit Jahrzehnten, ist Jerusalem immer wieder im Kreuzfeuer. Immer wieder auf der obersten Agenda von allen Nachrichten. Und da hat seine Bedeutung, seine tiefere Bedeutung, die viele nicht wissen davon. In der Zukunft wird niemand an Jerusalem und an Jesus vorbeikommen. Aber bis es so weit ist, werden noch einige Erschütterungen durch unsere Welt gehen. Und ich möchte darum zuerst auch für die Situation von Israel und Jerusalem beten. Herr, du weißt, was im Moment abläuft. Und wir wissen nicht, ob die Situation eskaliert und ob vieles zusammenbricht, aber wir wissen eins, du bist der Herr über dieser Weltgeschichte. Und du bist der, der diese Welt wird zum Ziel führen, wo du dir gesteckt hast. Und du bist der, der Herzen und Könige lenkt wie Wasserbäche. Herr, wir wissen nicht, wie die nächsten Kapitel werden ausgesehen von dieser Weltgeschichte. Aber wir wissen, dass du wiederkommst. Und dass du wirst Frieden gebieten. Das können wir uns nicht vorstellen, aber du hast es verheißen. Und wir freuen uns auf die Zukunft mit dir. Wir schauen auf, Herr, du hast gesagt, wenn ihr all das seht, erhebt eure Häupter und freut euch. Eure Erlösung naht. Danke vielmals, Herr, dass wir in diesem Horizont auch den Gottesdienst heute feiern. Amen. Für manche unter uns weckt ja das Wort Zukunft positive Gefühle. Einige haben Prüfungen oder Operationen hinter sich, die geraten sind. Andere blättern vielleicht schon in Ferienprospekt für das nächste Jahr. Eine Reise, vielleicht sogar auf Israel. Andere beschäftigen sich mit einer Weiterbildung, einer Herausforderung, die sie lockt, weil sie gerne mehr Verantwortung möchten übernehmen. Aber dann gibt es auch die anderen, die mit ganz anderen Fragen kämpfen. Ängste und Sorgen im Blick auf die Zukunft. Sie sind nicht sicher, ob sie den Anforderungen gewachsen sind. Sie sind nicht sicher, ob der Arbeitsplatz wird sicher bleiben, ob sie ihn behalten können. Sie wissen nicht, ob ihre Ehe den belastigen Stand haben wird in der nächsten Zukunft. Oder ob etwas in Gefahr ist, zum Zerbrechen. Oder ihre Gesundheit. Manche fragen sich, wie viele Jahre das Gott ihnen noch schenkt. Wir reden heute über eine bestimmte Zukunft. Eben, wir sind von Gott geschaffen für eine ewige Zukunft mit Jesus. Und es gibt so viel Text in der Bibel zu dem Thema. Ich habe heute nur ein paar wenige herausgegriffen. Jesus redet an vielen Stellen von der Zukunft. Vielleicht am eindringlichsten und am wichtigsten mit dem Nikodemus. Der Nikodemus ist nämlich zu ihm gekommen mit dieser Frage nach dem ewigen Leben. Was muss ich tun? Und Jesus hat ihm gesagt, dem frommen Gelehrten, ich sage dir eins, Nikodemus, Da ist noch Jerusalem, und ich erwähnt habe, genau. Ich sage dir eins, Nikodemus, wer nicht neu geboren wird, kann nicht in Gottes Reich kommen. Jesus meint damit das neue, ewige Leben, wo jedem Mensch geschenkt wird, wo sein Vertrauen Jesus schenkt und Jesus anvertraut, sein Leben. Und er erklärt dem Nikodemus das mit dem Wort: Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie vor dem Verderben zu erretten. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt werden. Wer aber nicht an den Sohn Gottes glaubt, über den ist wegen seines Unglaubens das Urteil schon gesprochen. An vielen Stellen wird davon geredet, dass jeder Mensch am Ende von seinem Leben sich einmal nur vor Gott verantworten muss. Das heisst wörtlich, jeder Mensch muss einmal sterben und dann kommt das Gericht. Und die einzige Möglichkeit, in dem Gericht zu bestehen vor dem heiligen Gott, ist der Glaube an Jesus Christus. Ist der Glaube an sein Opfer, das er gebracht hat am Kreuz. Wo Jesus die Schuld gezahlt hat von der ganzen Welt. Meine Schuld und deine Schuld. Hat Gott ein Urteil gesprochen. Und zwar hat er sein Urteil an seinem eigenen Sohn gesprochen, der die Schuld der ganzen Welt auf sich genommen hat und dann verurteilt worden ist. Als Sünder, der nie gesündigt hat. Und jetzt heisst es für uns, da können wir in Anspruch nehmen. Da können wir persönlich, zu dem können wir persönlich Ja sagen und sagen Ja. Jesus, danke, dass es du für mich tun hast, dass ich frei werden kann, dass ich gerettet werde, dass meine Schuld vergeben wird. Heute möchte ich vor allem zu Menschen reden, die an Jesus glauben, die das Angebot schon angenommen haben, die Ja gesagt haben zu Jesus, mit ihm leben wollen. Zu Menschen, die die Gewissheit in ihrem Herz drin tragen, ich werde mal Jesus sehen. Und ich werde mal mit ihm die Ewigkeit verbringen in seiner Nähe. Und diese Gewissheit haben sie nicht, weil sie besonders gute Menschen wären, sondern weil sie Vergebung erfahren haben, weil sie das neue Leben geschenkt bekommen haben durch Jesus. Die ewige Zukunft mit Jesus ist einzigartig. Ich möchte jetzt ein paar Beispiele herausgreifen von dieser Zukunftshoffnung. Wir freuen uns an unserem neuen Gemeindezentrum. Andi Salina hat uns einen wunderbaren Dienst im Blick auf die Bauleitung. Wisst ihr, warum sich der Andi freuen kann auf den Himmel? Das neue Jerusalem, wo mal der Mittelpunkt von der neuen Erde, vom neuen Himmel sein wird, wird als eine Stadt beschrieben, jetzt müsst ihr hören, wo 2.500 Kilometer lang, 2.500 Kilometer tief und 2.500 Kilometer hoch wird sie. Bis Helsinki. Bis weit über Moskau. Und dann noch darauf. Die Stadt soll aus reinem Gold gebaut sein. Sie soll klar und durchsichtig sein wie Glas. Auch die Strasse. Die Stadt braucht keine Lichtquelle, auch keine Sonne. Gott wird das Licht sein. Andi Salina wird die Ewigkeit brauchen, um das Bauwerk zu studieren. Vor Jahren hat ein gläubiger Goldschmied mit einer Frau einen wunderschönen Schmuck gemacht. Wisst ihr, warum sich der Goldschmied freuen kann auf den Himmel? weil Grundstein, das Fundament von dieser riesigen Stadt, nur aus Edelstein besteht. Das Fundament. Und die 12 Tore, die die Stadt hat, wird jede Stadt aus einer Perle geschnitzt sein. Und alles, was an Kostbarkeit und Herrlichkeit geben wird in dieser neuen Welt, wird in dieser Stadt sein. Dem Goldschmied wird zur Ewigkeit schwindlig sein. Von all den Kostbarkeiten, die er wird sehen, die er noch nie gesehen hat. Der schöne Goldschmuck übrigens ist uns gestohlen worden bei einem Einbruch. Wisst ihr, warum sich meine Frau auf den Himmel freuen kann? Weil sie den Krone vom Leben überkommt. Die wird unvergleichlich sein. Die ganze Ewigkeit, da wird nie mehr gestohlen werden. Der Roland Dinger, unser stiller Geniesser, für die, die es noch nicht wissen, kann sich auf den Himmel freuen. Wisst ihr warum? Aus der Mitte dieser Stadt wird ein Fluss mit kristallklarem Wasser fließen. Die Quelle wird Jesus selber sein. An beiden Seiten von dem Fluss werden Bäume vom Leben stehen. Und die Bäume bringen 12-mal frische Frucht. Jeden Monat frische Frucht. Und die Blätter haben eine Heilkraft. Also Roland, du wirst eine Ewigkeit philosophische Gedanken und können machen über die wunderbaren Pflanzen, weil die Heilkraft werden wir dann gar nicht mehr brauchen. Gamil Reich muss nicht mehr traurig sein, dass ihre wunderschöne Hochzeit nur einen Tag gedauert hat. Sie wird eine Hochzeit und ewige Flitterwochen erleben mit ihrem Herr, den sie geliebt hat. Die Offenbarung beschreibt die Hochzeit vom Lamm mit seiner Brut, mit Jesus und Gemeinde. Das Einswerden von Jesus mit seiner Brut, Gemeinde. Das Fest wird der eigentliche Auftakt sein für die ewige Welt. Es wird jede Freude und jedes Glück übertreffen, das wir jemals erlebt haben auf dieser Erde. Johnny Rexon hat ein ganzes Buch geschrieben über den Himmel. Eines der besten Bücher, die ich kenne über den Himmel. Sie, die Querschnittgelähmte. Sie schreibt drin, eine von ihren Wünschen als Frau, die ihr Leben im Rollstuhl verbracht hat oder immer noch verbringt. Sie möchte im Himmel mit Jesus tanzen. Sie weiß, wenn sie im Himmel ist, wird sie gesunde, starke Beine haben, wie Jesus von ihr auferstanden ist. Im letzten Buch vom Alten Testament lesen wir, und jetzt kommt eben da das Kalb. Für euch, die ihr mir die Treue gehalten habt, wird an jenem Tag die Rettung kommen, wie am Morgen die Sonne aufgeht. Ihr werdet endlich Hilfe finden und vor Freude springen wie die Kälber, die aus dem Stall hinaus auf die Weide dürfen. Nach einem strengen Winter. Wenn ich an Menschen in unserer Mitte denke, die von Nöten und Schmerzen getroffen worden sind oder mittendrin stehen, dann kann ich mir die Sehnsucht vorstellen, wo man sich manchmal den Himmel wünscht. Ich weiss von Leuten, die das schon ausgesprochen haben. Ich wäre lieber einen Stock weiter oben. Und Jesus hat versprochen, Gott selbst wird als Herr in ihrer Mitte wohnen. Er wird alle ihre Tränen trocknen. Der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Angst und Schmerzen wird es nie wieder geben. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß, sagte, siehe, ich werde jetzt alles neu schaffen. Und schon im Alten Testament lesen wir, ich will eine neue Erde, einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen an den alten Himmel. Und die alte Erde wird niemand mehr denken. Sie werden vergessen sein. Das sind ja Worte, die man sich nicht vorstellen kann. Wir werden nicht nur keine körperlichen Gebrechen mehr haben. Wir werden auch frei sein von allen schweren und schmerzhaften Erinnerungen. Es wird niemand mehr gehen mit einem Trauma. Daniel Uland und alle Lobpreisleiter werden nie mehr hören, dass sie nur begrenzte Zeit für den Lobpreis haben. Nie mehr. Es wird im Himmel keine Dunkelheit, keine Finsternis, keine Nacht mehr geben. Wir werden in der Ewigkeit mir keine Gedanken mehr an Schlaf verschwenden. Wir werden förmlich in Staunen, ins Glück, in die Freude, in die Dankbarkeit und in der Anbetung versinken. Keiner mehr wird sich umdrehen und fragen, warum steht jetzt der auf beim Lobpreis oder warum will ich mit dem sitzen? Wir werden alle niederfallen, auf die Knie fallen vor unserem Herr. Und wisst ihr, warum, was mich am Himmel immer wieder neu fasziniert? Ich glaube, das Größte im Himmel, der spannendste Augenblick wird der Moment sein, wo wir Jesus sehen werden. Da wird alles übertreffen. Wir werden nicht nur ihn sehen, sondern wir werden ihm auf Augenhöhe begegnen. Der Paulus sagt, das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, aber auch wirklich alles zu seinem Heil. Denn dazu hat Gott selbst ihn erwählt und berufen. Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, dem ersten unter vielen Brüdern. Menschen, die ihr Leben Jesus anvertraut haben, die mit ihm gehen, die ihm vertrauen, werden Brüder und Schwestern von Jesus. Die Ewigkeit werden wir mit Jesus Gemeinschaft haben, wie in einer perfekten Familie auf dieser Welt. Ich habe keine lieblichen Brüder. Ich werde ein Bruder heim im Himmel. Jesus. Und er sorgt dafür, dass ich als Gegenüber kann werden von ihm. Auf dieser Welt. Da macht er mich bereit. Auf den Augenblick. Alles, was an unser Leben ankommt, hat mit dem zu tun. Vor allem auch Schwere, die Gott zulässt. Als Vorbereitung. Da bin ich im zweiten Punkt. Meine Zukunft mit Jesus fängt heute an. Jesus hat seinen Jüngern viel Gleichnis über den Himmel erzählt. In allen Gleichnissen über den Himmel wird immer wieder eins deutlich. Meine Zukunft mit Jesus fängt jetzt an. Mit meinem Leben, mit meinem Alltag, mit meinen Taten, mit meiner Art zum Leben, mit meinen Entscheidungen und Prioritäten entscheide ich über Zukunft. Ich möchte kurz auf einige Geschichten und Gleichnisse eingehen. Ihr kennt die Geschichte vom reichen Mann und vom Lazarus. Der reiche Mann hat herrlich und in Freuden gelebt, heisst es. Und der Lazarus in bitterer Armut. Der reiche Mann ist nach seinem Tod an einem schrecklichen Ort verwacht und ihm wird gesagt, dass da Konsequenz von seinem Leben ist. Wörtlich sagt Jesus, du hast in deinem Leben alles gehabt, Lazarus hatte nichts. Jetzt geht es ihm gut. Und du musst leiden. Jesus hat seine Jünger an vielen Stellen deutlich gemacht, dass man zwischen der Liebe zu Gott und der Liebe zu unseren Nächsten nicht unterscheiden können. Wer Gott liebt, soll auch seinen Brüder, soll auch seinen Nächsten gerne haben, genauso gerne haben. Jesus hat wörtlich gesagt, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. In einem anderen Gleichnis erzählt Jesus von einer Hochzeit. Da werden Leute eingeladen, berühmte Leute, bekannte Leute, fromme Leute. Die kommen alle nicht. Die haben ganz schlimme Ausreden. Alles ist wichtiger. Nur die Einladung, die ist nicht wichtig. Und schlussendlich geht der König und lädt einfach alle ein, die er findet, Landstreicher. Ausgestoßen von der Gesellschaft. Die, die man normalerweise nicht einlädt, die werden eingeladen. Und die kommen. Und dann wird der Saal voll und der König kommt in den Saal hinein und er sieht einen, der kein Kleid anhat, das der König jedem gegeben hat, der reinkommt. Das Kleid von der Gerechtigkeit. Und der König fragt ihn, mein Freund, wie bist du da reinkommen ohne Hochzeitskleid? Und der, der angesprochen wird, hat keine Antwort darauf. Er ist sprachlos. Und der König sagt, fesselt ihm die Hände und Füße und werft ihn hinaus. Durch die ganze Bibel wird deutlich, dass Gott jeden Mensch liebt. Jeden Mensch zu sich ziehen will, mit Gemeinschaft haben möchte. Aber die meisten interessieren sich nicht wirklich für das, was Gott wichtig ist. Sie interessieren sich vor allem nicht für die Einladung, die Jesus macht, unsere Schuld bei ihm abzuladen, Vergebung zu erfahren, von ihm gereinigt zu werden und in ein Leben einzutreten mit dem Kleid von Gerechtigkeit, das Gott mir gibt. Viele Menschen haben den Eindruck, ja, ich bin schon recht und anständig, Gott wird schon mal zufrieden sein, ich tue dort und da auch etwas Gutes. Und genau so einer war es, der sich innen einladen lassen hat und das Kleid nicht genommen hat. Sie werden leer ausgehen, weil in der Ewigkeit nur Menschen mit Jesus Gemeinschaft haben werden, die es festgewandt, die das neue Leben von Jesus empfangen haben. Eben da, wo Jesus dem Nikodemus gesagt hat, ich sage dir, wer nicht neu geboren wird, kann nicht in Gottes Reich kommen. In einem anderen Gleichnis erzählt Jesus von einem Fürst, von einem reichen Fürst, der ausser Land zücht. Das Bild von Jesus, der zum Vater geht. Und die ganze Welt der Verantwortung von seinen Jüngern überlässt. Und dann kommt der Fürst überraschend zurück. Das sind drei, die beschrieben werden. Und zwei haben von dem, was sie anvertraut bekommen haben, an Talent, an Gaben, an Fähigkeiten, haben sie genutzt und vervielfältigt. Und einer hat nichts gemacht damit. Er hat es vergraben. Zu denen, die vervielfältigt haben, sagt Jesus oder sagt der reiche Mann, du warst tüchtig und zuverlässig, in kleinen Dingen bist du treu gewesen, darum werde ich dir größere Aufgaben anvertrauen, ich lade dich zu meinem Fest ein. Aber der, der nichts gemacht hat, der nicht in der Verantwortung am Fürst gegenüber gelebt hat, da sagt der König zu ihm, hättest du doch mein Vermögen bei einer Bank angelegt. Dort hätte es wenigstens Zinsen gebracht. Nehmt ihm das Geld weg. Werft diesen nichtsnutzigen Kerl hinaus in die Finsternis, wo nur noch Verzweiflung herrscht. Auch mit dem Beispiel, eben mit allen Beispielen, die Jesus anführt, wird deutlich, dass wir alle eine Verantwortung haben mit unserem Leben, das uns Gott geschenkt hat. Wir entscheiden heute mit unseren Entscheidungen gegenüber Jesus, und mit unserem Verhalten über unser Leben, mit dem, was wir tun im Alltag, unserem Beruf, unserer Familie, entscheiden wir mit über das Leben nach dem Tod. Und darum noch die letzte Frage. Was investiere ich für meine Zukunft? Für meine Zukunft mit Jesus? Ich verfolge mit einiger Spannung einige Schweizer Sportler. Zum Beispiel Roger Federer. Ich würde ihm gönnen, dass er nochmal ein Eis macht. Oder der Tom Lüthi. Ich staune, wenn er immer wieder aufsteht nach seinen schrecklichen Stürzen, dem Motorradrennfahrer. Und ich freue mich auch über jeden Sieg oder jeden Erfolg, den er ernten kann. Auch meine Kinder, die erwachsen sind, haben Pläne. Und ich bin gespannt, was sie alles noch erreichen werden. Für alles gilt, wer etwas erreichen will auf dieser Welt, der investiert etwas. Der Paulus beschreibt seine eigene Karriere mit folgendem Wort. Ich bin noch nicht am Ziel, doch ich setze alles daran, das Ziel zu erreichen, damit der Siegespreis einmal mir gehört, wie ich jetzt schon zu Christus gehöre. Wie gesagt, meine lieben Brüder, ich weiß genau, noch habe ich den Preis nicht in der Hand. Aber eins steht fest, dass ich alles vergessen will, was hinter mir liegt. Ich konzentriere mich nur noch auf das vor mir liegende Ziel. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis, die Krone des Lebens, zu gewinnen. Das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. War ich mir meine himmlische Karriere wert? Die Bibel redet vom Lohn, den wir empfangen werden. Sie redet von einem Siegespreis und eben auch von der Krone vom Leben. Nelly, eine alte Frau, die gestorben ist, hat mir erzählt, relativ nahe an ihrem Tod, weißt du, Vater, dass ich mich freue? Ich werde mal mit Jesus zusammen regieren. Ich habe gestaunt, dass sie an das denkt. Das ist nicht das Einzige, wo sie sich gefreut hat. Sie hat auch gesagt, sie werde in den nächstbesten Wiesen im Himmel gehen und einen Blumenstrauß sammeln und den zu Jesus bringen, hat sie auch gesagt. Aber sie hat etwas ganz Wichtiges gesagt. Jesus wird im zukünftigen Reich Menschen brauchen, um das Reich zu verwalten. Es werden die Menschen sein, die Jesus ihr Leben anvertraut haben. Der Paulus schreibt, leiden wir hier mit Jesus, werden wir auch mit ihm herrschen, regieren. Und der Paulus schreibt uns im Zusammenhang auch von der Ewigkeit, das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes oder ein gar besseres Fundament legen. Das Wichtigste in unserem Leben ist unser Fundament. Jesus. Und darum stellen wir immer wieder auch in den Gottesdienst die gleiche Frage. Hast du Jesus Christus dein Leben anvertraut? Hast du Jesus Christus dein Leben geöffnet? Hast du ihm deine Schuld bekennt? Hast du Vergebung bekommen für deine Schuld? Bist du gereinigt worden? Hast du ein neues Leben empfangen durch den Heiligen Geist? Bezeugst du von ganzem Herzen, dass Jesus für dich und deine Schuld am Kreuz gestorben ist? Dass sein Blut dich gereinigt hat von aller Sünde? Ist Jesus das Fundament von deinem Leben? Wenn du das Ja, wenn du dazu Ja sagen kannst, dann ist es ganz entscheidend wichtig, wie wir jetzt auf dem Fundament weiterbauen. Der Paulus schreibt, nun kann man mit unterschiedlichsten Materialien weiterbauen. Manche verwenden Gold, Silber, kostbare Steine, andere nehmen nur Holz, Schilf oder Stroh. Was ist unser Reich Gottes wert? Was ist unser Leben mit Jesus wert? Was ist unsere Zukunft mit Jesus wert? Gold, Silber, edle Steine, das Beste, was wir haben? Oder nur Holz, Stroh, Schilf, billiges Material, das nicht stand hat? Der Paulus schrieb da weiter, an dem Tag, an dem Christus sein Urteil spricht, wird sich zeigen, womit jeder gebaut hat. Dann nämlich wird alles im Feuer auf seinen Wert geprüft. Und es wird sichtbar, wessen Arbeit dem Feuer standhält. Hat jemand fest und dauerhaft auf dem Fundament Christus weitergebaut, wird Gott ihn belohnen. Verbrennt aber sein Werk, wird er alles verlieren. Er selbst wird zwar aus dem Feuer gerettet, aber nur mit knapper Not. Denkt also daran, dass ihr Gottes Bauwerk und sein Tempel seid, dass Gottes Geist in euch wohnt. Wer diesen Tempel zerstört, den wird Gott richten, denn Gottes Tempel ist heilig und dieser Tempel seid ihr. Es lohnt sich, für die in dem Leben sich Ziel zu setzen und Zukunft darin zu investieren. Jeder freut sich ja von uns, wenn er eine gute Arbeit hat, wenn er Lohnaufbesserung bekommt, wenn er Wertschätzung und Anerkennung erfährt, also im Arbeitsplatz oder aufgrund von dem, was er geleistet hat. Aber vergessen wir es einfach nie. Noch viel eine größere Anerkennung, noch viel ein größerer Lohn wartet im Himmel auf uns. Ich habe in der Vorbereitung auch an Susanne Reich gedacht und ihre Familie. Sie werden ihren beiden Enkelkindern begegnen, wo sie viel zu früh abschieden müssen. Ich habe an Elisabeth Rüegg gedacht, wo kein Händchen mehr wird tragen müssen, sondern voller Freude mit ihren geheilten Händen und Füßen wird für das ewige Fest sich einsetzen können. Dritter wird nie mehr Schmerzen haben. Sie wird Gott können arbeiten und preisen. Ganz erlöst. Alleinstehende werden nie mehr mit Einsamkeit kämpfen, sondern ganz zuhause in der Familie von Gott. Im Himmel wird es keine Gehhilfen, keine Rollatoren, keine Krücken mehr geben. Da werden alte Menschen jung sein und tanzen. Es wird keine Arbeitslosigkeit mehr geben, sondern die Menschen werden wertgeschätzt sein. Sie werden gebraucht werden. Tag und Nacht werden wir Gott dienen und volle Erfüllung finden. Wir werden nie mehr etwas verlieren und Sachen müssen suchen. Wir werden keine Fragen mehr stellen. Wir werden uns an alles erinnern, was nötig ist. Wir werden begeisterte Entdeckungen machen im Himmel und einander können darauf hinweisen. Wir werden sein wie die Träumenden und noch nicht fassen, was wir sehen. Wir werden staunen und glücklich sein, wenn wir vor Jesus stehen. Es lohnt sich. Der Paulus hat gesagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz, die Krone des Lebens für mich bereit. Die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jedem großen Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern auch allen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Ich möchte beten. Herr, der Ausblick über das Leben hinaus ist immer begrenzt. Wir können nur eine Ahnung bekommen, wieder ein Splitter, wieder ein kleiner Lichtblick im Horizont. Aber Herr, es wird unvorstellbar sein. Es wird überschäumende Freude sein. Überschäumende Dankbarkeit. Und wir werden eins wählen. Das, was wir jetzt miteinander werden tun, wir werden dich wollen anbeten und dich wollen preisen, weil du uns als Ziel geführt hast und du uns durchgetragen hast bis zu dem Augenblick, wo wir dich sehen und mit dir werden die Gemeinschaft haben, eine ganze Ewigkeit. Und danke, Herr, dass du uns Kraft gibst, da in dem Leben, die Vorbereitungen zu treffen, die jetzt dran sind. Amen.